Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Ja, ich weiß auch nicht, wie du es immer schaffst, dabei zu essen.
Aber Kekse sind Kekse gehen.
Ja, hört man nie. Ich habe auch noch nie bei dir das Keksknuspern aus der Spur geschnitten, Eiko.
Aber ich habe einmal Pizza gegessen.
Mhm.
Das ist
oh ja, ich kann her. Mich aber auch sowas von
dabei, glaube ich, viel.
Als Eiko Pizza gegessen hat, boah, das war.
Aber die schlimm. Pizza, ne? Das war so eine richtig leckere, richtig
heiße. Du konntest nie anders, oder?
Okay, hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers, dem professionellsten, ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Radcliffe im Internet.
Bis jetzt. Hey!
Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahme-Jungschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Danke, Eiko. Und in der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Film, aber dazu gleich mehr. Ich bin Playmo Henny. Ist dieser Gag mittlerweile alt? Ich bin Henny.
My name is Rod and I like to party.
Ich bin Andreas Brandstetter.
Okay, das waren Eiko und Epi. könnt ihr das nochmal sagen, einfach zum, ne, dass man das gerade rausschneidet, alles und dann einfach nur eure Namen?
Ich bin Adele.
Ich bin Andreas Brandstetter.
Okay, Eiko und Epi waren das beide. Ich würde jetzt eure Stimmen versuchen nachzumachen, aber ich habe beim Podcast hören festgestellt, dass selbst meine Owen Wilson nachmachen eine Katastrophe ist.
Andy, das ist eine ganz andere Sache, wenn du es live hörst oder Mikrofon aufnimmst.
Ja.
Das ist super, wow. Handy.
Ganz,
die ist
ganz super. Furchtbar. Ich möchte das den
Zuschauern nicht auf, die zu machen.
Nicht weiter zu zumuten. Nicht
in Handy kann Folge. Auch gut bayerisch.
Ja, mei.
Gibt es eigentlich Interviews, bei denen Leute Owen Wilson sagen, Owen, here's my impression of you. Wow. Und dann er dann so, cool.
Bestimmt.
Falls wir jemals ein Interview mit mir machen können, dann werde ich das auf jeden Fall so machen.
Habt ihr euch das Interview angeguckt, was ich euch geschickt habe?
Ja, es zeigt einfach, wie viel Geduld dann der Cliff hat, oder?
Das Ding ist, alle Interviews zu diesem Film, dieser Film übrigens Playmobil the Movie oder Playmobil der Film heißt er, glaube ich, auf Deutschland. Alle Interviews mit Danny Radcliffe dazu, die scheinbar alle am gleichen Tag aufgenommen sind, sind furchtbar. Es gibt auch noch so ein Interview mit National Geographic Kids oder so, wo der Interviewer ihn dann irgendwann fragt, ja, wir müssen jetzt deine Spionkräfte testen. Ich habe hier Pfotenspuren von Tieren. Kannst du mir sagen, welche Tiere das sind?
Und wie er Mädchen rumkriegt, ne?
Nee, das ist das, was ich euch geschickt habe. Das ist das, wo ein 10-jähriger Junge Daniel Radcliffe interviewt und es ist eine Katastrophe.
Ach, das ist nicht dasselbe Interview, es gibt noch ein anderes.
Alle dazu sind scheiße. Ich habe euch das Schlimmste geschickt mit dem 10-jährigen Jungen, wo der total schüchtern ist und überhaupt nicht sprechen kann und dann irgendwie so anfängt, now this question is about my dad.
Oh, was fragt er dann?
Ich muss ja kurz runterschlucken. Er fragt, Daniel, wenn meinem Vater der Wind durch die Haare weht, dann sind die immer total zerzaust. Und deine Haare sind in dem Film immer perfekt gestylt. Worauf Daniel eigentlich eine ganz witzige Antwort sagt, ja, es ist auch besser so, weil Plastikhaare sehen nicht gut aus an Nicht-Plastik-Menschen.
Ah, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, das habe ich noch gesehen. Übrigens, willkommen zum Podcast, bei dem Epi und ich uns immer so sehr darauf verlassen, dass Sandy die Anmoderation macht, dass wir am Anfang immer noch essen. Achtet mal drauf. Ich glaube, jetzt könnt ihr alle Folgen nochmal mit anderen Ohren hören.
Geil. Auf jeden Fall, alle diese Interviews sind so. In diesem anderen Interview sitzt er dann für 2 Minuten und der Typ hält dann immer so Pappkarten hoch mit so riesigen schwarzen Pfotenabdrücken. Was ist das für ein Tier, Daniel? Und Daniel kann natürlich nicht automatisch sagen, was für ein Tier das ist. Und dann muss der Typ ihm immer Tipps geben und dann irgendwie sowas wie Simbas Dad. Oh, ist das wohl ein Löwe?
Schade, dass es nicht bekannter ist. Sonst könnten wir da mal so eine Parodie von machen. Könnten wir das nicht so zusammenschneiden, wenn das so verrückte Interviews sind?
Ja, könnten wir. Das Witzige ist auch in keinem, also so gut wie nie spricht Daniel in den Interviews über diesen Film. Und wenn, dann ist es immer die Frage, würdest du nicht auch James Bond spielen wollen? Und er sagt, nee, und dann begründet er, warum er James Bond und vielleicht auch nicht Rex Dasher spielen sollte. Irre, okay. Irre. Vieles an diesem Film ist irre. Dieser Film ist Playmobil der Film. Nicht der Playmobil-Film, was ja irgendwie leichter von der Zunge rollen würde, sondern Playmobil der Film.
Oder The Movie.
Oder The Movie, wie es im Englischen heißt. Normalerweise machen wir immer Kontext erst und dann den Film. Heute drehen wir das um, weil ich glaube, den Kontext, den kriegen wir in 10 Minuten durch. Können schon mal die Stoppuhr stellen. Und alles andere Faszinierende ist quasi, wie dieser Film entstanden ist, warum der so ist, wie er ist und alles. Aber dafür braucht man erst ein Gefühl für den Film. Eiko, du hast eine Zusammenfassung, ne?
Hast du es jetzt genau
anders gesagt?
Bist du fertig mit Essen, Eiko?
Ich habe vor allem die Zusammenfassung gerade fertiggestellt.
Ja, sehr gut. Ist jetzt absichtlich geknuspert?
Das war Epi.
Ach so.
Ich esse gerade nichts.
Okay. Epi. Darfst doch nicht lügen. Playmobil der Film. Charlie und Marla sind Kinder in einem Kinderfilm. Daher müssen ihre Eltern sterben. Daraufhin muss Marla sich alleine um ihren kleineren Bruder Charlie kümmern. Verärgert darüber, dass Marla nun die Erwachsene im Haus sein muss und keine Spielgefährtin mehr ist, läuft Charlie nachts davon und gerät auf eine geschlossene Spielemesse, wo Marla ihn findet. Fasziniert von den vielen Playmobil-Sets auf der Messe greift Charlie nach einer Figur und zack, boom, bang! Charlie und Marla sind in einer Playmobil-Welt und selber Playmobil-Figuren. Boah. Charlie wird entführt, damit es spannend wird, und Marla versucht alles, um ihn zu befreien. Dabei trifft sie auf einen verhaltensauffälligen Foodtruck-Besitzer, Daniel Radcliffe als aalglatten Superagenten und Meghan Trainor als Wunschfee. Es wird gesungen, ein wenig gelacht und ab und zu beim Lego-Film abgeschaut.
Ab und zu ist untertrieben. dieser Film ist irre.
Er ist wirklich irre.
Ist meine Ergänzung dazu.
Aber er ist auch irre langweilig, stellenweise.
Boah. Ja. Ich glaube, ich habe 5 Pausen gemacht.
Der Film ist übrigens, habe ich jetzt festgestellt, auch komplett auf YouTube. Das ist ein Film, der 2019 rausgekommen ist, $75 Millionen gekostet hat. Und jetzt, 2 Jahre später, ist er schon komplett auf YouTube, weil er den Machern so scheißegal ist.
Er ist auch auf Amazon umsonst, ne?
Ja, ja, aber...
Ja, man Prime hat natürlich, ne?
Der Kurier in den Fängen des Kartells 99 Cent bezahlt.
Ich finde, vielleicht geht ihr da ja mit, ich finde, das Erste an diesem Film sind die ersten 10 Minuten und danach ist langweilig.
Ja, bei mir war es so ein bisschen auf und ab. Also ich finde, die ersten 10 Minuten waren ganz okay und danach wird es dann langweilig und dann gibt es ab und zu mal so mitten im Film so kleinere Mini-Quests, kleinere Arcs und die sind dann wieder kurz spannend und dann flacht es wieder so ein bisschen ab.
Ja.
Ja,
Epi, sorry.
Ich finde auch, dieser Film wirkt so zusammengestückelt. Man könnte schon fast denken, das wäre eine kleine Miniserie gewesen oder so.
Ich habe auch erst gedacht, es gibt eine Playmobil-Serie mit einer total ähnlichen Prämisse, wo irgendwie so 4 Inseln sind und dann diese 4 Welten und ein Held aus jeder Welt, die bilden zusammen ein Team. Und da ist auch ein Geheimagent bei, ich glaube ein Ritter, ein Pirat, eine Fee.
Ist nicht Wreck-It Ralph, ist das nicht auch eigentlich genau so die Prämisse?
Weiß ich nicht, aber bei Playmobil...
Wird da nicht auch so ein Mädchen in so eine Figur verwandelt?
Nein, du erinnerst dich nicht mehr an Wreck-It Ralph, nein. Wreck-It Ralph spielt komplett in der Computerwelt. Ich bringe diese Serie an, weil das Produktionsstudio tatsächlich vorher diese Playmobil-Serie gemacht hat. Und scheinbar sind sie so an diese Lizenz gekommen, wäre meine Vermutung. Aber wir wollten erst über den Film und die ersten 10 Minuten sprechen. Epi, dein Take für die ersten 10 Minuten. Was waren deine Reaktionen?
Also ich habe gar nicht hingeguckt. Ich bin noch durchs Zimmer gelaufen und habe so alles vorbereitet, weil ich dachte, das wäre ein Trailer. Ich dachte, da lief ein Trailer, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man echte Menschen sieht.
Ah, ja, im Gegensatz zum Lego-Film geht es ja auch mit echten Menschen los, ne? Das ist schon ein ungewohnter
Fall. Ja, genau.
Naja.
Und dann habe ich das irgendwann gecheckt, so wieder ein bisschen zurückgespult und dann habe ich vorgespult. Und ich weiß nicht so richtig. Ich war so richtig hin und her gerissen. Ich fand die Frau, fand ich ja irgendwie sympathisch.
Anya Taylor-Joy als ja. Maler, ja. Müssen wir drüber reden, ja.
Aber das Ganze wirkte so kitschig. Und so aufgesetzt und so,
Ich meine, das Erste...
Aber auch nicht so, also irgendwie auch nicht so dynamisch, wie manchmal kann ein Disney ja auch mit so Kitsch einfangen, ne? Aber das wirkt sie irgendwie so hölzern. Also ich fand das ganz furchtbar.
Man muss ja erstmal sagen, der Film ist ein Musical, was nirgendwo beworben wurde. Und Der Film geht direkt los mit einer Szene in der echten Welt, wo Anya Taylor-Joy singt, dass sie reisen möchte.
Sie will unbedingt weg, weil es in New York so furchtbar ist.
Ja, und sobald das Lied vorbei ist, steht die Polizei bei ihr vor der Tür und ihre und von ihrem kleinen Bruder die Eltern sind gestorben.
Mit Blaulicht.
Ja,
es ist wirklich...
Das ist halt, der Film ist halt sehr tropey, ne? Also es kommen einfach sehr viele typische Tropes, also wie kann man das gut sagen auf Deutsch, sehr viele typische
Tropen.
Handlungssequenzen vor. Es ist einfach das Typische, die Eltern sind gestorben. Und sie versuchen es hier ja immerhin einen irgendwie mit erfahren zu lassen, wie sich das anfühlt, die Eltern zu verlieren, aber es wirkt wie eine Parodie von einer Parodie irgendwie. Ich fühlte mich auch erinnert an Baymax, wo das auch sehr schön drin ist, wo dann der eine zu seinem Bruder sagt, unsere Eltern sind in einem Autounfall gestorben. Erinnerst du dich nicht? und jeder Film, der das machen möchte, muss irgendwie, finde ich, einen Weg finden, das ein bisschen frischer zu erzählen. Und das schaffen sie hier leider überhaupt gar nicht.
Ja, es wirkt halt wie eine billige Kopie von einem Disney-Film, ne? Wo dann die Helden auch immer keine Eltern mehr haben. So muss es halt sein.
Es wirkt wie eine Kopie von total vielen Kinderfilmen. Hauptsächlich der Lego-Film, aber auch so Disney-Musicals. Aber halt so, wo als hätten die einfach Versatzstücke daraus zusammengepackt.
Ja. Aber es ist ja auch ein sehr inkonsequentes Musical. Ne? Es gibt ja nur drei Nummern.
Ich meine, ich habe gelesen, es sind sechs und ich kann mich
beim besten Willen nicht dran erinnern.
Nein, das müssen mehr sein. Auf jeden
Fall mehr als drei.
Es ist am Anfang das Lied, dann ist das völlig sinnlose Lied, wo der Bruder singt, er ist ein Wikinger und dann ist er eine Minute später kein Wikinger mehr.
Genau.
Der Böse singt einmal ein Lied und stellt sich vor.
Der Kapitän singt ein Lied.
Stimmt.
Ja.
Oh, und Meghan Trainor singt einmal ein Lied, das wären fünf.
Ja. Genau, die hat das Lied ja auch selber geschrieben. Okay, dann sind es fünf Lieder in diesem Film.
Aber das ist ja auch immer noch, also ich finde, das qualifiziert das nicht ganz als Musical. Jedes Mal, wenn ein Film, jedes Mal, wenn ein Lied losgegangen ist, dachte ich mir so, ah ja, genau, in diesem Film gibt es Lieder. Stimmt. Und in dem Musical bist du ja eigentlich so, du rechnest mehr damit. Ne?
Ja, vor allem die bringen die Story auch total voran, die Lieder. Die sind meistens die so große Erkenntnismomente Wendepunkte. Und hier hattest du das Gefühl, das ist jetzt mal eine kurze Pause, du kannst kurz verschnaufen. Und danach geht's weiter.
Das ist der Ladebildschirm. Ja. Und es ist an so seltsamen Stellen und halt auch schon in dieser ersten Szene. Es geht halt quasi mit diesem, beim Disney-Film wäre das der I Want Song. So bei Die Schöne und das Biest und bei Frozen, wo nach 15 Minuten so die weibliche Hauptfigur singt, was sie möchte. Und es ist aber direkt der Start von dem Film. Und es ist einfach komisch. Und es ist nicht das Einzige, was daran komisch ist. Ja.
Für mich passt auch ganz viel nicht zusammen. Also es ist ja auch so, sie hat irgendwie ihren Passport bekommen und jetzt träumt sie davon, die Welt zu bereisen. Dann kommt ihr kleinerer Bruder Charlie rein und will wissen, was sie hinterm Rücken hat. Und die beiden haben eine total angespannte geschwisterliche Beziehung, hatte ich das Gefühl, so als ob die sich nicht ganz grün wären. Und eine Minute später tanzen die beide durch die Wohnung und kommt diese Musical-Nummer. Dann zack, Eltern sind tot, dann kommt dieser Bildschirm vier Jahre später. Und wir sehen, wie Marla eben versucht, für die beiden klarzukommen.
Und selber ein Haus in New York versorgt mit einem Job aus dem Supermarkt oder so.
Man weiß nicht, was ihr Job ist, oder?
Sie hat so eine Uniform an und so ein Namensschild. Also deswegen irgendwie kein Job, mit dem man sich ein Haus in New York leisten kann.
Handys Bildschirm wahrscheinlich nicht groß genug.
Ich denke weiß auch. Nicht, vielleicht war ich in dem Moment noch Schock, so von wegen, also ich wusste, dass die Eltern sterben werden tatsächlich. Als 22-Jährige ist sie quasi alleinerziehende Mutter und kümmert sich um ihren kleinen Bruder alleine, kann dieses Haus unterhalten.
Und das ist natürlich jetzt unglaublich zynisch, ne, wenn wir das sagen, aber
das Ding, warum ich das sage, ab dieser Szene habe ich den Bruder gehasst. Der Bruder ist so ein schlimmes Filmkind. Weil er ist sofort, labert sie voll. You are no longer fun. du machst keinen Spaß mehr. Du, der mich 4 Jahre lang als junge Frau allein erziehen musstest und dir irgendwie dieses Haus leisten kannst. Du musst wieder lernen, Spaß zu haben.
Das finde ich auch schade, weil das so extern motiviert ist. Es geht in dem Film ja so ein bisschen darum, dass sie auch ihren Spaß wieder entdecken soll, aber das ist was, was sie selber nicht sieht und selber auch gar nicht unbedingt will. Erstmal nicht schlimm, das ist ja in Ordnung, aber ich hätte es stärker gefunden, wenn wir sie dabei beobachtet hätten in diesem Moment, dass sie das selber vermisst, auch mal Spaß zu haben und selber sich wieder danach sehnt. Diesen Aspekt von ihr, den sie ja mal hatte, wieder zu entdecken. Ja. Es geht natürlich auch, so wie es jetzt gemacht wurde. Ich habe zum Beispiel neulich Hook gesehen, den Robin Williams Film von 92, wo die ist ja auch so ähnlich ist. Ich habe mich oft an diesen Film erinnert gefühlt. Habt ihr den gesehen, ihr beiden?
Leider nicht. Einer 92. der wenigen Spielbergs, die ich nicht gesehen habe.
Ich habe den schon mal gesehen.
Sehr viel Ähnlichkeit zu diesem Film. Robin Williams ist noch auf seinen Job fokussiert und hat auch vergessen, Spaß zu haben. Dabei ist er früher Peter Pan gewesen, was er aber vergessen hat. Und dann nach halbe Stunde, dreiviertel Stunde wird er nach Neverland reisen und verbringt dann den Großteil des Films in dieser anderen Welt, genau wie jetzt hier, die Marla und Charlie auch ins Playmobil-Land reisen und entdeckt halt da wieder, was es heißt, Spaß zu haben und muss am Ende des Films eine Balance finden aus Ernst und Spaß. Also richtig, richtig gut gemacht. Und hier und will aber auch selber gar nicht diese Reise eigentlich antreten. Nicht jedenfalls um den Grund, dass er wieder Spaß haben möchte, sondern um seine Kinder zu retten. Ähnlich wie hier. Sie reist auch nur mit und lässt sich darauf ein, um ihren Bruder zu retten. Aber dieser ganze Aspekt, dass sie wieder Spaß haben will, das ist ihr sehr, sehr aufgedrückt und nicht auf so eine angenehme Art und Weise.
Ja, genau, es ist so ein Versatzstück, was wo irgendwie, es ist ja in ganz vielen Filmen ist das ja quasi der Charakter-Arc, die Entwicklung, die durchlaufen werden muss. Aber hier ist es halt so holprig und macht diesen Kind-Charakter so ätzend, weil du denkst, Alter, deine Schwester hat dich großgezogen, kümmert sich um dich, sorgt dafür, dass du Essen auf dem Tisch hast und du laberst sie an, weil sie nicht mehr Playmobil mit dir spielt.
Ja, aber da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der ist, wie alt ist der? 11, oder?
Ja, aber es ist nicht besonders gut charakterisiert. Es ist nicht besonders gut.
Ja, also ich finde, man kann sich gut reinfühlen. Man kann sich das einigermaßen noch vorstellen. Er hat seine Eltern verloren.
Scheiß auf das Kind.
Und sehnt sich einfach nach einer normalen Kindheit und hat jetzt noch nicht mal mehr seine Schwester als Spielgefährtin. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich fand ihn auch unsympathisch an der Stelle.
Weißt du, was er ist, Alko? Er ist eine Bratze. Ist eine richtige Bratze. Und dann geht auch quasi schon der Playmobil-Teil los. Also das sind ja irgendwie 10 Minuten und dann sind sie in einer Ausstellung. Er haut ab, weil er eine Bratze ist und sie werden in diese Welt gesogen und dann haben wir den Playmobil-Teil und das sind 2 Plots hauptsächlich, ne? Einmal der Hauptteil mit der Schwester und einmal ein Plot mit dem Bruder, den man zu 90% streichen könnte.
Ja. Ja. Genau. Und wie ist es nochmal im Lego-Film? Da müssen sie auch irgendwas finden.
Erstmal geht es ja ganz anders los. Du bist ja in der Lego-Welt und lernst erstmal diesen Emmett kennen. Oder wie der heißt.
Ja, Emmett, genau.
Und auch nicht als so eine bloße Schablone. Das ist diese Figur und die will reisen.
Genau.
Sondern... Ne?
Und dann stellt sich raus.
Entschuldigung, dass ich dir.
Alles gut, ich rede dir die ganze Zeit, dann mach du weiter.
Und es fängt schon so ultra charismatisch an mit diesem
Everything is Awesome.
Gut, dass du nochmal reinredest, Eiko. Sorry.
Der Film fängt ja einfach schon so ultra charismatisch an mit diesem Everything is Awesome Lied und es ist alles total überdreht und man denkt so, ja, das ist Lego.
Ja.
Und hier fängt es an und du denkst, ist das Playmobil?
Ja, ich finde, wir sollten auch auf jeden Fall noch über das generelle Verhältnis Lego und Playmobil
reden. Man kann es nicht, den Film nicht ohne den Lego-Film.
Total, ja. Also ich glaube, wenn man es schaffen will, diesen Film zu genießen, dann sollte man auf jeden Fall vorher nicht den Lego-Film geguckt haben.
Oder Filme generell.
Und wenn man frisch hier rangeht, vielleicht Anya Taylor-Johnson hat ja bei The Queen's Gambit die Hauptrolle gespielt. Sehr gut gespielt, wie ich finde. Auch eine unterhaltsame Serie.
Ja.
Auch wenn mir tatsächlich das Schachspiel zu wenig kam, ein bisschen zu kurz.
Entschuldigung, das ist so ein Icotech. Ich liebe das. Großartig. Ja, ja.
Aber wenn ich schon mal dabei bin, empfehle ich gerne den Schachkanal Agat Mator, der auch alle Spiele aus dem Film nachgespielt hat und durchgeht, wo man hätte besser ziehen können und so. Sehr empfehlenswerter Schachkanal.
Ich habe übrigens neulich die Schachnovelle gelesen.
Für unsere Zuhörer, Eiko ist ein riesiger Schachfreak und es ist schon vorgekommen, dass man, ich meine, du hast mir irgendwann mal gesagt, ja, ich habe bis 2 Uhr nachts im Internet Schach gespielt.
Ja, ich hatte eine krasse Schachphase.
Bei
ja,
mehr als einer Gelegenheit hast du das gesagt.
Das war vorletzten Sommer, da habe ich abends immer noch in der Hängematte gelegen auf dem Balkon und habe gegen wildfremde Leute im Internet Schach gespielt und versucht, mein Elo-Rating nach oben zu treiben, aber es ist einfach, ich komme nicht höher als 1000. Es ist ein bisschen traurig.
Was ist ein Elo-Rating?
Fängt man nicht mit 1000 an?
Nee, mit 800. Also ich bin nicht weit gekommen.
Was ist
ein Elo-Rating? Ein Elo-Rating ist ein Rating, ja, wie gut du Schach spielen kannst im Grunde. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, aber ich werde euch damit jetzt nicht langweilen. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Anya Taylor-Joy, ist der richtige Name, ne? Da mitgespielt hat und ich überlege gerade ein Szenario mit zusammenzubasteln, wo man den Playmobil-Film richtig, richtig geil finden wird. Bedingung Nummer 1, ihr habt noch nicht den Lego-Film gesehen. Bedingung Nummer 2 oder Möglichkeit Nummer 2, ihr kommt gerade aus der Serie The Queen's Gambit und wollt unbedingt ja, ihr seid ganz fanat an die Stimme von Anya Taylor-Joy und ihr wollt unbedingt ihre Stimme hören.
Okay, und danach habt ihr Emma geguckt.
Zwei Sachen. Okay, dann bleiben wir jetzt erst bei Emma Taylor-Joy. Dann müssen wir wieder auf Lego versus Playmobil zurückkommen. Anya Taylor-Joy. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit ihrer Filmografie seid. Emma ist da auch.
Ich habe noch nicht Emma gerade gesehen. Geil, ja. Das ist die ja.
Ich finde es so irre. Nein, alles richtig.
Ich habe die einfach nicht erkannt.
Dabei hat sie doch eins der erkennbarsten Gesichter überhaupt.
Schon, ja.
Anya Taylor-Joy hat so eine Hammerkarriere. Die startet ja quasi fast wie Daniel, total groß, 2015 mit The Witch. Großartiger Horrorfilm, großartige Spielfilmdebütrolle. Ist danach in so vielen entweder extrem wichtigen oder extrem gut bewerteten Indie-Film und erfolgreichen Film. Sie ist in Split, so der Film, wo die Leute sagen, das ist wieder ein guter M. Night Shyamalan. Sie ist in Thoroughbreds. Sie ist in Emma. Sie ist im nächsten Edgar Wright-Film, eine der Hauptfiguren. Und mittendrin ist sie in Playmobil the Movie. Also, wenn man Anya Taylor-Joy gucken will, quasi alles andere als dieser Film wäre ein besserer Tipp nach Queen's Gambit. Queen's Gambit natürlich auch, hast du ja schon erwähnt, ne? Also.
Ja, ja. Naja, sie versucht's. Und sie trägt also diese erste Musical-Nummer, wo sie unbedingt verreisen will. Das ist eigentlich ganz charmant. Sie wirft auch alles in die Rolle. Also, das man sich schon ganz okay angucken. Aber der Film ist halt einfach inhaltlich wenig mitreißend und einfach auch nicht so liebevoll gestaltet und nicht so liebevoll ausstaffiert wie der Lego-Film.
Ihre Rolle hat auch echt nicht so viel einfach. Also, ich denke auch, sie macht eine solide Arbeit mit einem Skript, was ihr quasi nichts gibt, außer diesem, muss wieder Spaß haben, was irgendwie auch nur in ein paar Szenen irgendwie wichtig ist. Wart ihr ein Playmobil- oder ein Lego-Kind?
Ja, übrigens ganz kurz, ne, dieses du musst wieder Spaß haben, das erinnert mich daran, dass ich einmal auf dem Fußballplatz gefoult wurde und auf dem Boden lag, auf dem Ascheplatz und da hat mir richtig weh getan und dann haben zwei Leute angefangen, so auf mich einzutreten, dass ich wieder aufstehen soll und wieder mitspielen soll. Dass ich hier nur so
Indiana kennt keinen Schmerz.
Genau, so ist es doch, was der Charlie hier macht. Also, du musst wieder Spaß haben. Komm, hab Spaß.
Es tut jetzt kurz weh, aber danach wirst du mir dankbar sein.
Eiko, danke, dass du die Kurve so gekriegt hast. Das war super.
Sehr gut. Ja, ich bin auch ein bisschen, ich kann nicht ganz klar denken, ich wurde vorgestern geimpft und es hat jetzt auch langsam mal seine Wirkung gezeigt.
Ich auch. Oh, wir sind alle geimpft.
Habt ihr den Film eigentlich auch auf Deutsch gesehen?
Nee, auf Englisch. Du auf Deutsch?
Naja, Matthias Schweighöfer spricht ja Rex Dasher, ne?
Auf Deutsch.
Ja, genau, stimmt. Rex Dasher. Für die jetzt die Zuhörenden ist halt die Rolle, die Daniel Radcliffe spricht und im Deutschen, genau, Matthias Schweiger.
Wart ihr ein Lego-Kind oder ein Playmobil-Kind? Das ist noch eine wichtige Frage.
Ja, ich war halt null Playmobil. Also ich hatte immer nur Lego und kein Playmobil. Und ich hatte auch dieses alte Lego, dieses 70er-Jahre-Lego, wo die Lego-Männchen noch keine Gesichter hatten.
Das klingt unheimlich.
Das klingt wirklich unheimlich.
Später erst hatte ich dann das neue. Ja. Ich fand Playmobil immer irgendwie irre, weil das so echt aussah. Aber man konnte damit ja nicht viel machen. Ne? Also ich hatte das Gefühl, Playmobil-Kinder, das waren so eher die Unkreativen, die nur so aufbauen wollten, dass es schön aussah. Und Lego, das waren die Kreativen, die haben so richtig geile Sachen gebaut und auch so irre Sachen. Und ich finde, das sieht man auch an dem Film. Der Lego-Film ist total durchgedreht und der Playmobil-Film ist so total langweilig.
Ja. Ich finde es ganz interessant. Ich hatte damals immer eine Debatte mit meinem Kumpel Dominik darüber, ob es kreativer ist, ob es mehr zur Kreativität anregt, wenn man Comics liest oder richtige Bücher. Denn ich habe damals immer lustige Taschenbücher gelesen und er hat Herr der Ringe gelesen. Und wir konnten uns immer nicht einigen. Es war ein jahrelanger Streit, bis ich irgendwann letztens wieder dran denken musste und dachte, es kommt nicht darauf an. Es kommt eigentlich mehr darauf an, wie gut die Geschichten sind, wie gut man sich reindenkt. Also so viele Parameter ist es egal, ob es schon gezeichnet ist für einen oder nicht. Und ich finde interessant, ob man sagen kann, dass Playmobil direkt kreativer ist als Lego oder ob es vielleicht viel mehr darauf ankommt, was man daraus macht. Aber ich finde, das führt uns zu einem spannenden Punkt.
Du willst nicht über deine Kindheit reden, oder wie?
Das kann ich gleich gerne noch machen. Das führt uns zu dem Punkt.
Warte mal, würdest du jetzt sagen, Dominik und du, das wäre irgendwie unklar, wer kreativer ist?
Nein, wir haben damals halt darüber diskutiert, was halt mehr zur Kreativität anregt. Sein Argument war halt, und ich kann es so, es ist okay, wir können ruhig über einen Fünftklässler-Streit reden. Wir waren damals in der fünften Klasse. Ja, sein Argument war halt, Herr der Ringe zu lesen, macht mich kreativer, weil, naja, bei dir sind die Bilder ja schon da. Und ich muss mir die Bilder ja erst vorstellen.
Ja, ich kenne das Argument.
Ne? Und mein Argument weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, mein Argument war hauptsächlich, dass er damals sich vorgenommen hatte, das ganze Buch, die ganze Trilogie zu lesen und er hat eine Seite pro Tag gelesen.
Was sind das, dann 3 Jahre?
Es dauert lange. Aber ich glaube auch, er hat es geschafft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Naja, es führt uns zu dem Punkt, dass der Lego-Film inhärent mit Lego verbunden ist.
Ja.
Denn es geht darum, bei Lego in dem Film um den ewigen Streit, baue ich Lego so auf, wie mir das die Anleitung sagt, wie das auf dem Karton aussieht, oder mache ich mit den Steinen was ganz Neues und baue irgendwas, was nur ich jetzt gebaut habe, was erschaffe ich was Kreatives. Der Playmobil-Film nicht so sehr. Könnte eigentlich auch alles andere sein. Es könnte auch einfach nur generell um Spielzeug gehen. Es muss nicht Playmobil sein. Und ich glaube, um dann wieder auf die Frage zurückzukommen, ist Lego vielleicht generell kreativer? Meine spontane Antwort wäre ja. Und ich glaube, das kommt dem Lego-Film sehr zugute. Und der Playmobil-Film schafft es nie, da ganz sich aus dieser Schlinge rauszuziehen.
Und warst du ein Lego-Kind oder ein Playmobil-Kind?
Ich war eher ein Lego-Kind. Ich hatte aber auch Playmobil-Figuren. Aber die waren ja auch einfach immer so schrecklich unbeweglich, ne? Und das Witzige ist ja auch jetzt hier im Film, es gibt eine Szene, in der Marla in der Playmobil-Welt landet und erstmal überhaupt nicht drauf klarkommt, wie sie sich bewegen soll. Und ich finde, ganz im Ernst, da schießen die sich doch ins eigene Bein, weil du aus der Szene ablesen kannst, dass Playmobil-Figuren einfach nichts können. Denn sie schafft es ja nicht sofort loszulaufen, sie ist total, hat steife Glieder und so weiter. Ja, weil du mit Playmobil auch nicht viel machen kannst, die können halt rumstehen. Und du kannst irgendwie die Mütze wechseln oder sowas. Mehr kannst du ja nicht machen damit.
Playmobil ja, stimmt, das fand ich auch immer. Ja,
ist eindeutig das schwächere Spielzeug. Ich hatte auch beides, aber Lego aus genau diesen Gründen viel mehr. Und ja, du konntest halt neue Sachen damit machen. Das war halt das Coole. Und ja, der Lego-Film versteht das. Und Eiko hat jetzt ja quasi gerade den Sprung in die Playmobil-Welt geschaffen. Die beiden Hauptfiguren kommen auf so eine Ausstellung und ohne Erklärung, die auch nie nachgeliefert wird, werden sie in die Playmobil-Welt gezogen und sie kann sich nicht bewegen. Und dann 10 Minuten später brechen sie diese Regel, weil dann merken sie halt, okay, Playmobil-Figuren sind scheiße zu animieren. Also geben wir denen jetzt Ellenbogen, wir geben denen Knie und normale Beine. Und sie sehen gar nicht mehr aus wie Playmobil-Figuren in diesem Film.
Und das finde ich auch so ganz schlimm. Im Lego-Film hast du ja das Gefühl, das könnte auch ein Stop-Motion-Film sein. Der ist ja auch so von der Oberfläche. Stimmt, alles sieht ja so richtig geil aus.
Alles ist aus Lego in dem Film. Alles.
Genau, es ist alles, selbst der Rauch und das Wasser ist aus Lego. Und der Playmobil-Film wirkt eher wie ein Toy Story.
Oder ja, ein schwacher Toy Story. Einfach wie so ein ja. Animationsfilm, wo halt so Figuren, die so ein bisschen nach Playmobil aussehen, drin sind.
Ja, von Playmobil inspiriert. Ja. Wobei die Animation ja wirklich gut ist, muss man sagen.
Die hat mir teilweise auch echt ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ich war unentschlossen. Also was interessant ist, ist ja, dass sie die Gesichter, das sind 2D-Animationen auf 3D-Objekten. Die, die
das sieht auch echt Faces. Cool aus.
Das ist irgendwie das Coolste daran, finde ich. Das ist irgendwie, das einfach, das sieht einfach interessant aus.
Ja.
Der Lego-Film. Wir haben jetzt ja so lange schon drum rum gesprochen. Ohne den Lego-Film gäbe es diesen Film nicht. Der Lego-Film kommt 2014 raus. Im gleichen Jahr wird quasi der Playmobil-Film in Auftrag gegeben und soll 2017 rauskommen und ist dann aber doch erst 2019 fertig. Und ist eins, also der Inhalt, der jetzt quasi kommt, ist fast 1:1 aus, oder große Teile sind 1:1 aus dem Lego-Film kopiert, würde ich sagen.
Ja, wobei es unglaublich langweilig losgeht.
Was denn?
Also das, was der Lego-Film gut macht, ist auch, dass er einen Charakter findet, Emmett, der einem sofort sympathisch gemacht wird, der innerhalb von weniger Minuten empfindest du so viel Mitgefühl mit ihm und er lebt in einer Welt, die gar nicht so unterschiedlich ist wie unsere. Und ganz kurz, es kommt das Lied Everything is Awesome von Lonely Island, was halt sehr gut ist. Und hier landest du in der Playmobil-Welt und es kommt dir alles sofort extrem altbacken vor, weil du bei den Wikingern landest. Und Wikinger sind, finde ich, nicht cool. Und erst später landest du in Playmobil-Welten, die irgendwie ein bisschen näher an unserer sind oder ein bisschen mehr Witz versprühen, wie zum Beispiel Daniel Radcliffes Figur, der Superagent. Ja, und
wie, du findest Wikinger nicht cool?
Ja, diese Wikinger da, die waren noch
hast nicht. Hast du nicht Vikings gesehen? Die waren
nicht unterhaltsam. Und deswegen hätte ich gedacht,
ist das so Street Valhalla?
Es hätte halt gepasst, wenn sie gesungen hätten, also bitte. Everything is boring.
Das Ding ist ja auch, da kommt ja das zweite Lied. Also, was wir jetzt nicht erwähnt haben, der Bruder ist in der Form eines Wikingers in dieser Welt, was auch nie erklärt wird.
Mhm. Okay. Das und es gab diesen Gag auch bei den 1Live-Rettern.
Wo, Entschuldigung, erklär bitte den Leuten unter 50, was die 1Live-Retter sind. Und
Henny ist über 50, müsst ihr wissen. Das ist manchmal.
Ich weiß auch nicht. Es war so eine Comedy-Serie von 1Live. Da wird jemand teleportiert, aber dann ist eine Fliege mit da drin und dann verwandelt er sich in einen Fliegenmenschen. Ich glaube, das ist auch eine Filmanspielung
an die Fliege. Also absolut, willst du mich verarschen? Nicht mal im Entferntesten. Der Junge ist ein Wikinger und das wird nicht erklärt.
Doch, die werden teleportiert. Die werden in die Welt rein teleportiert und er hat den Wikinger in der Hand.
Ja, aber er verschmilzt sich mit dem Wikinger und wird ein halb Mensch, halb Wikinger-Monstrum.
Das Einzige, was inkohärent ist, ist, dass sie sich nicht mit dem Rucksack quasi verbindet und ein Rucksack-Mensch wird.
Und ist es inkohärent, dass sie überhaupt nicht mehr aussieht wie sie selber. Also ich finde ihre Figur, ihre Playmobil-Figur und die Schauspielerin Anya Taylor-Joy absolut null Ähnlichkeit. Die Haarfarbe passt vielleicht, aber das war es dann auch schon.
Und der Bruder hat Superkräfte, was auch nie erklärt wird. Und dann sind sie in der Wikinger-Schlacht und er gewinnt die Schlacht und dann kommt das zweite Lied und er wird als Wikinger gefeiert und dann wird er entführt und das ist dann der Plot. Er wird von seltsamen Piraten entführt und dann ist die Frage, wer entführt Leute in der Playmobil-Welt? Die Songs sind kacke.
Es gibt nur einen guten Song und das ist der Rex Drescher.
Oh ja, der
Rex ist Drescher. Ganz cool. Ich finde das Rex ziemlich gut, Drescher. Muss ich sagen.
Der eine Chorus, der immer kommt, wenn er seinen Namen sagt. Ja, das ist der beste Song im Film.
Ja, ich finde aber auch die ganze Stelle, die ganze Superagentenstelle, die fand ich ganz cool. Die hatte
die Figur
halt dieses gutes Setup, gutes Payoff, das war schön aufgebaut, es hatte Stil, es hatte auch filmisch was von 007-Filmen und halt der Soundtrack an der Stelle war sehr gut. Die Passage, wenn die anderen irgendwie von der Liebe, die da reingesteckt wurde, noch was hätten abbekommen können, das hätte mir gefallen.
Das ist, wir haben ja jetzt recht wenig über Daniel Radcliffe gesprochen. Daniel Radcliffe ist 10 Minuten in diesem Film, würde ich jetzt mal sagen, geschätzt.
Ja.
Vielleicht 15. Er ist dieser Agent. Die Handlung, lass uns schnell noch die Handlung quasi machen. Ich will auch nicht lange über den Inhalt quasi
sprechen. Wir kommen da ja relativ schnell hin. Also, ja. Charlie wurde von den Leuten entführt und wird zu dem bösen König Maximus gebracht, der einen bösen Plan hegt.
Ein römischer Kaiser ist das.
Ein römischer Kaiser, den bösen Plan hegt, schlecht zu singen und seine Leute, die er gefangen hält, in eine Arena zu stecken und sterben zu lassen. Und währenddessen ist Marla eben auf der Suche nach Charlie und trifft auf Dell, einen verrückten Foodtruck-Besitzer, der ihr so ein bisschen die Welt zeigt und der eben zum Glück Daniel Radcliffe kennt, also den Rex Dasher, den Spezialagenten. Und der hilft ihr vor allen Dingen näher an Charlie ranzukommen oder beziehungsweise die Spur halt aufzunehmen. Leider erzählt Marla Dell, dass sie ganz viel Geld hätte, mit dem sie ihn nachher bezahlen kann, was aber gar nicht der Fall ist. Und kurze Side-Note, Dell, die Playmobil-Figur, finde ich, mit seinen buschigen Haaren und seinem buschigen Bart, sieht aus wie Daniel Radcliffe manchmal, wenn er diesen langen, buschigen Bart hat.
Ja.
Buschig passt
nicht ja, ganz, stimmt. Aber
ihr wisst, was ich meine, oder?
Er sieht aus wie in der Serie, die wir geguckt haben.
Ja, davor. Ganz ja, genau. Ja, das stimmt. Dritte Sache, wenn ihr den Playmobil-Film genießen wollt, dann, wenn euch Daniel Radcliffe mit der Frisur und dem Bart gefällt, dann stellt euch einfach vor, Dale wäre Daniel Radcliffe.
Dann gefällt euch eine andere Figur in dem Film besser, die deutlich langweiliger ist.
Wir sind auch in einer Western-Welt, die keine Rolle spielt.
Übrigens, genau wie im Lego-Film, die erste Welt, die sie am Anfang besuchen, ist die Western-Welt.
Ja, aber warum ist das gar kein
Sinn? Oh Gott, das ist ja peinlich.
Man könnte den Film auch um eine halbe Stunde kürzen. Und dann wäre direkt besser, würde ich behaupten.
Das Ding ist halt, also Marla folgt Spuren und trifft immer mehr Figuren, die quasi in ihr Team kommen, die halt auch alle, du kannst halt viele der Figuren total auf die Figuren im Lego-Film übertragen. Also Marla und Charlie sind so ein bisschen, teilen sich so diese Emmett-Rolle. Der Agent ist so ein bisschen der Batman im Team. Und Dell wäre Wildstar, ja gut, das passt nicht ganz. Aber später kommt dann ja auch dieser Nostalgie-Roboter dazu, also so ein Playmobil-Spielzeug aus den 70ern oder 80ern. Genau wie im Lego-Film halt Danny der Spaceman aus den 70er oder 80ern dazukommt. Und ja, das ist quasi alles, was bei ihr passiert. Ne? Sie trifft die alle. Und dann am Ende laufen die Handlungsstränge zusammen und sie kämpfen dann alle gegen den Maximus und besiegen ihn.
Wow. Ziemlich unspektakulär, finde ich. Das mit dem Dino fand ich echt langweilig.
Es ist ein Film mit mehreren Dinos, der nicht so spannend
ist. Es ist übrigens Wahnsinn. Ich bin gerade bei Netflix gleichzeitig und habe hier ohne Ton den Lego-Film.
Ja.
Seppe da so ein bisschen durch und in jedem Frame steckt einfach so viel mehr drin an Details, an kreativen Figuren, an auch einfach zwischendurch mal irgendwelche hohen Stakes, die geraced werden, ihr wisst, was ich meine. Hm. Also Sachen, die geschafft werden müssen, irgendwie emotionale Dinge, die gelöst werden müssen. Und im Playmobil-Film ist es halt auch einfach sehr langsam erzählt, ne, vom Erzähltempo her. Außer mal diese Rex Dasher-Stelle.
Die ist dann aber auch wahnsinnig schnell erzählt. Im Lego-Film sind halt auch einfach so, der Lego-Film ist einer der besten Animationsfilme der letzten 10 Jahre. Da sind auch am Anfang einfach auch immer so schnelle Sachen drin, die dann auch thematisch total vielsagend sind. Zum Beispiel so diese ganze Sequenz mit Everything's Awesome, das geht ja, davor ist ja diese Werbesendung von President Business, wo er quasi sagt, wir sind die Octane Company, uns gehören die Medien, die Zeitungen, das Entertainment, uns gehört alles. Das ist überhaupt kein Problem. Denkt nicht darüber nach. Ja. Und hat irgendwie so eine Kapitalismus-Monopolkritik in weniger als 30 Sekunden da drin, die sich dann aber auch thematisch so durch den Film durchzieht. Und ja, hier ist thematisch auch
dünn.
Dünn, ja. Dünn ist richtig.
Kindgerecht, aber nicht so wie der Lego-Film, ein Film für Jung und Alt. Also ich finde, der Lego-Film, den kannst du, glaube ich, in jedem Alter genießen. Und es ist wahrscheinlich einer dieser Filme, die du als Kind, und glaube ich, toll finden kannst. Aber wenn du ihn dann 10, 20 Jahre später guckst, hast du nochmal eine ganz andere Perspektive drauf. Und ich glaube, der Playmobil-Film, der ist halt einfach ja, der ist einfach für Kinder eigentlich nur interessant, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, Kinder sind auch wahrscheinlich die einzigen, die Spaß damit haben können.
Also Bedingung Nummer 4, man muss ein Kind sein oder Kind geblieben.
Ja. Und unter 6 Jahren. Falls ihr Zuhörer seid und den doch gut fandet, wir wollen euch nicht beleidigen, aber
absolut unter nicht. 6 Jahren.
Ja. Das ist ja immer ihr so, habt keinen Geschmack.
Ich freue mich, wenn irgendwer einen Film mag. Freue ich mich.
Ja, eine Verteidigung von diesem Film würde mich interessieren. Der Bruderplot ist quasi, er ist gefangen und der Imperator hat mehrere berüchtigte Kämpfer entführt, die auch irgendwie auch nur da sind, damit es die jeweils als einzelnes Spielzeug gibt und lässt die immer gegen ein Monster, gegen einen Dinosaurier kämpfen und der Bruder versucht zu fliehen und schafft es nicht und muss am Ende gerettet werden. Das ist alles, was im Bruderplot passiert. Und am Ende trifft er da Rex, weil Rex auch entführt wurde. Das ist das Wichtigste. Habe ich irgendwas aus dem Bruderplot vergessen? Korrigiert mich.
Nee, ich glaube nicht.
Er lernt sich halt für andere einzusetzen, könnte man sagen.
Könnte man. Und halt ist, was sind das? Das ist dann irgendwie ein Alien, ein Pirat, ich weiß nicht mehr.
Und Rex, ein Steinzeitmensch oder soll es so ein Insulaner sein? Ich weiß nicht. Das ist auch eine echt merkwürdige Darstellung von so einem Menschen in einem Pelz und einem Knochen auf dem Kopf.
Eins wäre deutlich rassistischer als das andere, aber ich denke, es ist der Steinzeitmensch.
Ich weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen merkwürdig.
Ja. Ja, die Charaktere, also all die Charaktere, die er da trifft, die bringen auch den Film nicht wirklich weiter. Also die könntest du komplett streichen. Eigentlich.
Ja, sie versuchen halt so ein Gang-Gefühl aufkommen zu lassen, ne? Wie halt im Lego-Film. Dass es immer eine größere Truppe wird und du mit allen fieberst und für jeden ist irgendwie was dabei, aber es gelingt halt nicht ganz.
Ja, wahrscheinlich sind die Musical-Elemente auch nur, weil Everything's Awesome im Lego-Film ist. Der zweite Lego-Film ist ja tatsächlich zum Teil auch ein Musical, also der hat mehr Songs.
Ist der eigentlich gut? Ich habe den zweiten nie gesehen.
Sehr gut. Der hat interessanterweise, der ist ja im gleichen Jahr rausgekommen wie dieser Film, einen ähnlichen Plot, weil der erste Film endet ja damit, dass jetzt so dieser Konflikt zwischen Bruder und Schwester da im Raum steht, weil da tauchen am Ende die Monster vom Planeten Duplon auf. Und der zweite Film ist quasi so, wie Jungs mit kleinen Schwestern umgehen und was daran nicht gut ist und wie die das besser machen könnten quasi. Aber mit einer tollen Abenteuergeschichte erzählt. Und es ist eine komplette Parodie von Chris Pratts gesamter Filmkarriere. Der ist gut. Und es ist ein Musical. Der zweite Lego-Film ist richtig gut. Der ist richtig gut.
Okay.
Macht diesen Schwester-Bruder-Konflikt besser als dieser Film. Ja, genau, das Ganggefühl. Sie müssten halt irgendwas handlungsmäßig machen, ne, damit dieses Ganggefühl wirklich aufkommt.
Ja.
Sind die halt. Ja, Statisten sind es quasi. Ja. Entschuldigung, ich rede mich in Rage. Sollen wir irgendwie noch über die anderen Figuren reden? Über hier den Dell? Habt ihr Meinungen zu Dell?
Ich fand den Sprecher echt ziemlich gut.
Fand ich auch. Sehr sympathisch gemacht auf jeden Fall. Das ist ja Tim Gaffigan.
Jim Gaffigan.
Jim. Oder sein böser Zwillingsbruder Jim. Tim.
Kim.
Den kennt ihr. Ich bin ganz sicher.
Jim Gaffigan ist in jeder Serie mal drin gewesen für eine Gastrolle. Das ist einer dieser Serienschauspieler. Er ist eigentlich ein Comedian und er ist in ganz vielen Filmen in so Nebenrollen drin und in Fernsehserien so für 7 Folgen oder also, ne, so eine Nebenfigur, die immer wieder auftaucht.
Ja, und er hat einfach, er zieht einen so ein bisschen mit, einfach, er hat was sympathisch Verrücktes, so ein bisschen. Tatsächlich, ich musste an Chris Pratt denken aus dem Lego-Film. Daran hat mich das erinnert.
Ja, aber eine Budget-Version von
Chris Pratt. Bisschen verrückte, bisschen abgedrehte, aber verpeilt sympathische.
Na, eine günstigere Version von Chris Pratt. Dann würde ich mitgehen.
Weniger muskulöse Version.
Ja.
Wobei Chris Pratt natürlich eigentlich immer noch mir am aller sympathischsten ist in Parks and Recreation, der Serie, die man unbedingt gesehen haben sollte, wenn man sie nicht kennt.
Ich habe irgendwie überlegt, ob der Lego-Film vielleicht seine beste Performance ist, aber
die auch natürlich auch besser als sein Social-Media-Auftritt.
Ja, oh, wieso?
Weil er da immer nur filmt, wie er vor der amerikanischen Flagge salutiert und so religiöse Lieder singt und wie er seine Kinder religiös erzieht. Richtig furchtbar.
Jetzt haben wir natürlich letztes Mal schon so viel Religionskritik drin. Müssen wir aufpassen.
Ja, aber es ist furchtbar. Chris Pratt, ich mochte ihn so gerne. Ich mag ihn auch immer noch halt als Schauspieler. Aber boah, ja,
immer ärgerlich, das ist echt furchtbar, wenn man irgendwie so Sachen erfährt über Leute, die man mochte.
Ja. Ja, möglichst wenig über die, man sollte wirklich sich möglichst wenig mit denen auseinandersetzen.
Ja, ich denke auch.
Ich denke auch. Und nicht die komplette Filmografie durchgucken.
Ich habe Eiko eben auch schon auf Mike erzählt. Im Moment habe ich das Gefühl, alle Leute, die ich mit 15 mochte, stellen sich im Moment als Monster heraus. Wegen diversen anderen Leuten, die noch
deine Eltern auch
schlimmere Sachen gemacht haben.
Wir auch.
Wer weiß, wie diese Folge läuft, ne? Am Ende, ja, okay. Dell, ich habe nichts mehr zu Dell. Ich habe zu Dell überhaupt nichts zu sagen. Hast du noch was zu sagen zu Dell,
Epi? Ich fand den Witz mit Adele, das fand ich schon echt witzig.
Fand ich auch gut. Ja. Hier ist Adele.
Ja, Hammerwort.
Ich habe darüber nachgedacht, aber auch nur so heiß wegen dieses Witzes eventuell. Aber das wäre auch okay. Das wäre okay.
Der Wortwitz hätte von dir sein können, Eiko.
Danke, ich fühle mich. Warte, wie meinst du das jetzt? Okay, weiter geht's.
Es ist eine Szene, wo jemand sagt, hier ist Adele, und dann sagt sie, Adele, the singer? Nein, Adele.
Das war schon witzig.
Ja, ist unglaublich witzig.
Der Film ist irgendwie auch so ein bisschen unangenehm, finde ich, dem zuzugucken, wie die immer so Dinge, so fast schon so, ich weiß nicht, wie so eine Hommage, aber dann halt eben auch doch nicht. Also zum Beispiel, wir haben diese Wurmfrau, die einfach aussieht wie Jabba the Hutt.
Das ist die Star Wars. Chefin, der Dell Geld schuldet, ne? Die sie dann später um Hilfe rufen, weil die bösen Teleporter verwenden, und die hat die verkauft und deswegen befragen sie
die. Die beherrscht halt den Schwarzmarkt, vor allem mit so Elektrokram. Und das ist ja auch so Jabba irgendwie. Und die sitzt da auch so wie Jabba und so, und das ist dann so irgendwie so unangenehm, wie ähnlich das ist. Und dass es einem so bewusst ist, dass Playmobil einfach kaum Lizenzen hat. Und Lego halt schon. Lego hat Star Wars, Lego hat Batman und so.
In einer Szene kannst du das Ghostbusters-Mobil im Hintergrund sehen und kurz hören. Das ist die eine Lizenz, die in diesem Film ist.
Wow, aber sie haben es auch nicht wirklich eingesetzt.
Nee.
Ich hatte ja gehofft, dass sie Ludwig Erhard vorkommen lassen. Es gibt nämlich eine Ludwig Erhard Playmobil-Figur.
Es gibt auch eine Martin Luther Playmobil-Figur. Die haben meine Eltern bei sich in
der Was? Gut, dass sie das nicht benutzt haben.
Weil die mal im Martin Luther Haus waren, und da haben sie das dann gekauft.
Eine Playmobil-Figur?
Und wisst ihr?
Von Martin Luther Playmobil, ja.
Und wisst ihr, warum es Martin Luther, Ludwig Erhard und sowas gibt? Also nicht nur deswegen, aber weil
Playmobil
eine deutsche Marke ist. Ja. Ist das nicht verrückt?
Habe ich auch erst durch diesen Film rausgefunden.
Ja, ich auch. Wie verrückt ist das?
Aus Freiburg.
Aus Freiburg. Dafür haben sie es international weit gebracht, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Das muss man schon sagen, ja.
Spielzeug, was nicht so gut ist wie Lego, aber auch nicht so schlecht. Also Playmobil ist ein okayes Spielzeug.
Ich fand die Bäume immer sehr schön.
Ja, die Burg war sehr cool. Die hatte ich als Kind. Mit der Falltür, die war cool. Und ich hatte die Piraten. Ich hatte relativ viel Playmobil.
Der Drache, der war auch cool.
Der war cool.
Wir müssen eigentlich nochmal in unseren Kinderspielsachen kramen und so irgendwie was aus Lego und Playmobil zusammenbasteln für ein Instagram-Bild, um diesen Podcast zu bewerben. Sehr schön. Ich habe noch sehr viel Lego
ist, und es ist sehr unzugänglich. In so Kisten.
Ist bei uns auch zugeklebt. Weitere Figuren. Lass uns denn als letztes mal, es gibt den Roboter, der in diesem, das ist ja in Future City, was Epi gerade beschrieben hat mit Jabba the Hutt, der auf einmal dann auf deren Seite kommt, und das auch alles sehr plötzlich, habe ich nicht viel zu sagen. Sonst gibt es halt noch Adam Lambert und Meghan Trainor in ihren Gesangsrollen und Daniel, ne? Also Adam Lambert ist der Böse, Meghan Trainor ist die gute Fee. Die haben beide ihre Songs selber geschrieben dafür und der Film hat damit geworben, dass Meghan Trainor da drin ist. Meghan Trainor kann nicht schauspielern. Adam Lambert ist etwas besser. Adam Lambert ist ein fast American Idol Gewinner und Schauspieler. Ah. Der kann besser schauspielern. Der ist okay als der Böse. Ich vor diesem Film auch nicht. Der ist okay. Ich finde ihn okay. Meghan Trainor finde ich eine Katastrophe.
Hm. Ich finde, die hat eine schöne Stimme.
Ja, aber das, also kannst du dich an das Lied von ihr aus diesem Film erinnern?
Ich kann mich an kein Lied erinnern.
Ich finde, das sind häufig so Lieder, wo man einfach denkt, okay, sie muss irgendwie das und das sagen. So, ah, und jetzt ist es so, wir machen einen Podcast und dann nehmen wir ihn auf. 30 Folgen und die Sache nahm ihren Lauf. Also es ist irgendwie so dahingesungen irgendwie. Es hat wenig Melodiöses, es ist sehr... Dieses typische Musical-mäßige.
Es ist Fahrstuhlmusik.
Ja. Ist. Also, ich habe ja. Fahrstuhlmusik verstanden. Das schneide ich raus. Fahrstuhlmusik.
Ihr würdet diesen Film mögen, wenn ihr Faschist seid? Nein.
Ja, wenn sie Martin Luther treffen würde als Playmobil-Figur. Das hätte ich interessant gefunden.
Wie viel geiler wäre dieser Film, wenn sie die ganzen deutschen Geschichtspersönlichkeiten treffen würden.
Vielleicht gab es ja auch mal eine Hitlerfigur. Ja. Ach nee, warte, Playmobil ist in den 70ern entstanden, habe ich gerade noch mal gesehen.
Ja,
was ich alles ausschreiben muss.
Fanta war Hitler, ne? Oder? Fanta war im Deutschen Reich entstanden, oder?
Irgendwas.
Irgendwie sowas ist das dann nicht. Weiß nicht. Vielleicht schneidest du das besser auch raus.
Ich schneide alles
Google
raus.
Google das, Eiko, und schneid's raus, wenn das nicht stimmt.
Aber sonst können wir wenn verklagt es werden. Playmobil 75 gestartet ist, dann könnte es auch recht relativ viele komische Figuren geben, muss man sagen. Stimmt. Was alles passiert ist.
Warte mal, weirdest Playmobil Characters. Das gibt's doch bestimmt
eine Ludwig Liste. Erhard, also
5 weird Playmobil Toys.
Okay. Mozart.
Es lädt, es lädt. Die Arena.
Irgendwie so Stasi. Ah, keine Ahnung. Also.
Okay, die sind tatsächlich nicht. Das ist eine Toilette, ein Henker.
Ich gucke jetzt, ob ich so ein Jesusbild finde.
Also es gibt Albrecht Dürer.
Ja.
Ich finde, okay. Ludwig Erhard ist meiner Meinung nach die abgefahrenste Figur.
Ja, das ist schon ziemlich abgefahren. Okay, sollen wir über Daniel reden, weil ich
aber der, über den Film. Bitte, der googelt das. Playmobil Jesus, der hat einen, eine Dornkrone. Was? Die Playmobil-Figur. Und lacht dabei.
What? Geil. Ist das offiziell?
Ich glaube nicht. Ich habe es gerade erst gecheckt, das ist nicht offiziell.
Pfarrer kreuzt sich Plastik Jesus. Playmobil klagt an.
Ja. Guckt es euch trotzdem an. Das ist ein sehr witziges Bild. Man denkt sofort, es ist offiziell.
Entschuldigung. Geil.
Da gibt es noch eine Nonne. Ist das offiziell? Ah, es gibt sehr lustige Sachen auf jeden
Fall. Das ist ja der Hammer. Vor allem auch diese drei Kreuze da auf den Felsen drapiert sind, ne?
Ja gut, aber da siehst du, dass das kein offizielles Set ist.
Also Playmobil, ja, wenn ihr das hört, wir sind riesige Fans. Sponsert uns gerne.
Die Kreuzigung, das lachende, gekreuzigte Playmobil Jesus.
Geil, ey. Also wenn man ein Playmobil Hitler, kommen auch Sachen, aber das ist halt custom-made von Fans für Fans.
Playmobil ist ja schon wirklich sehr harmlos, muss man ja sagen.
Total. Wir ziehen das jetzt wahrscheinlich in eine komplett falsche Richtung. Wenn ich Lego Hitler eingebe, gibt es halt auch Sachen. Ja. Also, ja. Man muss das Ganze ein bisschen.
Nur weil es deutsch ist.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja.
Man kann sich moderne Waffen kaufen für Playmobil.
Cool. Daniel Radcliffe, sollen wir über Daniel Radcliffe in diesem Film sprechen? Über die 10 Minuten, wo er Rex Dasher ist?
Rex Dasher! Das war schon geil. Also, ich muss sagen, in den Szenen habe ich mich nicht gelangweilt und fand es ganz witzig. Ich habe auch mal so ein bisschen geschmunzelt.
Ging mir auch so. Bei mir war es so.
Aber vor allem,
ja.
Warum? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr witzig?
Das ist echt schwierig. Ich finde auch, Daniel ist der beste Teil in diesem Film. Zeitgleich denke ich, es gäbe Leute, die besser in diese Rolle passen würden. Ich mochte so die Idee grundsätzlich.
Jetzt geht das schon wieder los.
Was denn? Du hast mich gefragt, was ich daran mochte.
Ja, aber dass du immer sagst, wer anders hätte es besser gekonnt.
Ja, komm, bei der Rolle, weil ich finde, ich habe mich total an Lego Batman erinnert gefühlt, weil es ist ja eine Figur, die sich selber total geil findet und es ist nicht immer ganz so begründet. Und es ist so diese berühmte Figur, die mit denen rumhängt. Also es ist ja quasi James Bond.
Ja, aber
und ich finde
nicht, also Batman ist ja eine ziemlich eindeutige Figur, ne? Also du hast diesen Joke, er hält sich und er wirkt immer so wie der krasse Superheld, aber irgendwie klappt eigentlich alles immer nicht so richtig.
Ja.
Aber er kann ja voll viel und es klappt ja auch immer alles. Mal nicht alles, aber das meiste klappt ziemlich gut und deswegen allein das ist auch schon wieder nicht so gut wie bei der Batman-Figur.
Genau, ja, es wäre viel witziger, wenn er quasi genauso drauf wäre, wie er drauf ist und es immer verkacken würde. Und er verkackt es ja nur an ein, zwei Stellen. Aber ich glaube, das war auch die Idee. Ich meine, es ist offensichtlich von Batman geklaut. Das war die Idee ursprünglich.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Und deswegen meine ich, da könnte jemand besser sein, der ein bisschen arroganter, ein bisschen schleimiger als Daniel rüberkommen könnte. Weil Daniel ist immer noch recht nett in der Rolle.
Aber ich muss sagen, ich musste immer wieder schmunzeln, wenn mir eingefallen ist, dass Daniel Radcliffe ist, der das gerade spricht.
Das stimmt.
Ich finde halt, er hat nicht dieses Trottelige, sondern dieses Aalglatte und das fand ich halt witzig.
Ja, und das hat er, finde ich, so gut gemacht. Also, und ich habe immer mal wieder vergessen, dass es Daniel Radcliffe ist, weil er das so geil gemacht hat.
Ich habe das nie vergessen. Ich würde mir tatsächlich auch die Actionfigur kaufen, aber nur, weil es Daniel ist.
Ich fände es gut, wenn die so ein eingebautes Soundding hätte, dass immer, wenn man die irgendwie bewegt und schnell bewegt, dass dann dieses Geräusch kommt. Das fände ich gut.
Das ist aber so der beste Gag tatsächlich, dass er immer angesungen wird.
Ich finde, wir haben jetzt so viele Filme mit Daniel Radcliffe geguckt, wo er immer einen unsicheren Charakter spielt, der immer so rumstottert und so. Und ich fand, das war eine richtig angenehme Abwechslung, dass wir ihn mal hier so richtig ultra souverän gesehen haben.
Stimmt, ja.
Und ich finde, das hat er richtig gut gemacht und ich möchte das eigentlich mal auch jetzt nochmal, also in Person quasi sehen. Überleg mal, wie viele Filme wir geguckt haben, wo er immer unsicher ist.
Aber das kann er halt auch so gut. Also das, ich mag ihn lieber unsicherer, aber gut.
Nee, ich will ihn richtig souverän sehen.
Ja, wir hatten natürlich Extras, ne? Da war er so draufgängermäßig drauf. Das ging vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
Aber bei Extras ist ja auch der Gag, dass er sich geil findet und gar nicht geil ist.
Fandst du ihn nicht geil?
Als er da das benutzte Kondom durch die Gegend geschmissen hat.
Ich weiß, was du meinst, Epi. Ich hatte jetzt auch wirklich ein paar Filme, wo ich dachte, ja, das geht mir alles ein bisschen zu sehr in dieselbe Richtung. Würde ich auch gern sehen.
Übrigens, Rex mit seinem Porsche. Übrigens das erste Mal, dass dieses Porsche-Modell als Spielzeug erschienen ist. Fun Fact.
Gibt es das gar nicht?
Doch, gibt es. Kostet 94 Euro, 12 Euro Versand. Rex Dasher mit Fallschirm kostet 9 Euro.
Gab es das auch schon vor dem Film?
Nein, der ist komplett für diesen Film geschaffen worden.
Ah ja.
Okay. Weil Playmobil keine Lizenzen hat. Wie wir schon erwähnt haben.
Ja, aber sie denken sich ja scheinbar auch nichts richtig Witziges Eigenes aus.
Ja, ich mochte früher diese Weltraumsachen von Playmobil, die waren eigentlich immer ganz cool.
Schade, dass die nicht vorkommen, ne?
Ja. Wahrscheinlich wären die vorgekommen im Sequel, wenn es eins gegeben hätte.
Es sollte eine Trilogie sein. Ne?
Um Gottes Willen.
Lass uns noch kurz über die Sequenz mit Daniel sprechen, dann haben wir den Plot quasi durch. Das ist ja so eine Heist-Movie-Sequenz, weil sie dann in irgendein Gebäude einbrechen müssen, um Satellitenaufnahmen von der Entführung von dem Bruder zu kriegen. Und das ist total schnell, weil normalerweise hast du in so einem Heist-Sequenz ja erst, okay, wir erklären dir jetzt erst, was passieren soll, zeigen dir das und dann machen wir es in echt. Und hier fängt es so wie typische Heist-Sequenz an, wo Daniel sagt, du musst das und das machen und dann siehst du die Figur, die das und das macht.
Erinnert euch das an einen anderen Film?
Ja, an Neues Simi 2. Ja, genau. Stimmt, das ist genau das gleiche Problem.
Ja,
ne,
weil das ist genau das gleiche. Ja.
Es ist nämlich direkt die Heiße, das ist total verwirrend.
Ja. Ja.
Scheiße.
Ich fand es hier aber ganz gut gelöst eigentlich. Ich fand es hier gut gemacht. Aber ja, das ja. Ist total eine richtig schöne Abwechslung, weil davor ist alles so tragisch und es geht immer nur um diese eine Sache, ich muss Charlie wiederfinden. Und hier hast du einfach mal wirklich so was Schnelles, was Abwechslungsreiches. Ja. Es geht auch mal um was anderes. Es ist so ein Mini-Ding, was sie schaffen müssen, um das große Ziel zu erreichen. Und es hat nicht ganz den hohen Einsatz wie der Rest des Films. Es zieht dich eher mit und macht halt Spaß. Die Sequenz finde ich gut.
Es sind die besten 10 Minuten des Films und dann wird halt Dan auch entführt und ist dann erstmal wieder so gut wie raus aus dem Film. Ja.
Er wird auch auf so eine blöde Art entführt, ne?
Ja, weil er wird über.
Ja, es ist eh immer so dumm. Also auch Charlie wird ja nur entführt, weil er aus Versehen auf ein Katapult tritt.
Ja, oh Gott.
Er wird ja noch gar nicht mal irgendwie könnerhaft entführt, sondern er entführt sich mehr oder weniger selber. Er ist selber schuld, dass er entführt wird.
Die smootheste Transition in dem Film. Er singt dieses Lied, dass er jetzt ein Wikinger ist und wie glücklich er da jetzt ist und dann tritt er auf den Katapult und weg ist. Ja.
Voll gut. Ja, und dann Rex Dasher, der sich da von so einem, der von 2 Frauen einen Cocktail andrehen lässt und der ist mit K.O.-Tropfen versehen. Ja, ja.
Wie lange, glaubt ihr, hat Daniel für diesen Film eingesprochen? Mehr als eine Woche oder weniger als
ein
eine
Tag.
Woche?
Ich denke, das ein war Tag. Ein Abend.
Ich glaube, ein Tag oder vielleicht 2 oder 3 Tage.
Aber ich habe mich schon gefragt, warum er da mitgemacht hat bei dem Projekt. Es gab ja durchaus, da kommen wir auch gleich zu Produktionsschwierigkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Absolut.
Oh ja? Da bin ich gespannt.
Ich frage mich auch, ich finde bei Dan, seine Indie-Filme, die er sich aussucht, meistens gut. Manchmal wirklich Schrott dabei, aber meistens verstehst du es. Aber das hier ist ein seltsamer Film, um wieder irgendwie Mainstream-mäßig auftreten zu wollen. Es ist wirklich einfach eine schlechte Entscheidung, würde ich sagen.
Vielleicht wollte er auch einen Lego-Movie haben.
Ja,
das mag sein.
Es ist ja so ein bisschen, die letzten paar Folgen sprechen wir auch irgendwie immer so über die Filmtrends der 2010er und wie er dann irgendwie immer darauf aufspringt. Wenig erfolgreich, leider.
Man kann immerhin sagen, dass Matthias Schweighöfer den Job nicht besser macht.
Das ist auch cool. Also Matthias Schweighöfer ist zu arrogant dafür. Also der hat nicht dieses, dass er sich irgendwie untergraben würde selber. Der liebt sich selber viel zu sehr. Ja.
Ja.
Okay. Charlie wird gerettet, alle sind glücklich. Ende des Films. Sie sind wieder in der echten Welt.
Und es ist keine Zeit vergangen. Oh, surprise.
Oh, das wird nichts.
Aber es wartet ja auch niemand auf die, also es ist auch egal.
Ja, weil die Eltern tot sind.
Entschuldigung. Meine, der Soundsnippet, ey.
Dieser Film. Okay, darf ich euch jetzt mit all dem Hintergrund, ich finde für unsere Zuhörer ist es wichtig zu verstehen, was das für ein Film ist. Es ist so ein richtig 0815 Kinderfilm mit einigen echt seltsamen Sachen.
Henny, warum hast du das nicht zuerst gesagt? Dann wären wir durch gewesen.
Ja, das stimmt, das wird's. Alko schneidet alles andere raus.
Ja.
Alles andere raus.
Red Cliff Hangers.
Okay, hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers, dem professionellsten, ersten und bis jetzt besten Podcast über Danny Radcliffe im Internet.
Ich esse gerade nichts.
Okay. Darf doch nicht lügen. Playmobil, der Film.
Film ist so ein richtig 0815 Kinderfilm mit einigen echt seltsamen Sachen. Okay, ich möchte euch jetzt alles Verrückte, was ich über die Machart dieses Filmes gelernt habe, erzählen. Das ist ein französischer Film.
Was?
Das ist ein Film einer französischen Firma. Und die französische Firma hat, dieses Animation Studio, hat 5 verschiedene Namen, hat in den letzten Jahren mehrfach den Namen geändert. Es ist entweder Method Animation, Method Animation Studios, Norman Studios, On Animation Studios oder On Kids and Family oder Mediawan Animation.
Was?
Ja.
Also eine französische Firma macht einen englischen Film, ja, englischsprachigen Film über ein deutsches Spielzeug.
Ja.
International.
Dieser Film hat 75 Millionen gekostet. 75 Millionen ist richtig. Wollt ihr raten, wie viel er eingebracht hat? Mm. 72 Millionen. Entschuldigung, 72 Millionen.
Ich denke mal so 35.
Zu hoch.
10.
Zu gering. Aber nah dran. 16 Millionen.
Oh.
Hat dieser Film gemacht.
Alter.
Er hat einen Rekord aufgestellt als warte mal. Hatte das schlechteste Opening Weekend aller Zeiten in den USA für einen Film, der in mehr als 2300 Kinos ausgestrahlt wurde.
Ah, das meint wahrscheinlich die deutsche Film- und Medienbewertung, wenn sie dem Film das Prädikat wertvoll
hat. Er das?
Hat. Ja.
Ich frage mich immer, was man machen muss, um das zu kriegen. Das ist so seltsam, was Prädikat wertvoll hat.
Immer. Wahrscheinlich das.
Der Film hatte erst einen anderen Regisseur, Bob Bichetti. Ist das das, was du meintest, Eiko, mit Schwierigkeiten beim Machen?
Ja, einiges. Die haben doch eigentlich auch irgendwie die Produktion direkt angefangen nach dem Lego-Film. Und dann gab es doch irgendwie, genau, Personalwechsel wie mit dem Regisseur. Und letztendlich der Film ist 2019 rausgekommen. Also einiges muss da schiefgelaufen sein. Ja.
Der Regisseur, der ursprüngliche Bob Bichetti, hat danach Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht. Produziert von Phil Lord und Chris Miller, den Regisseuren vom Lego-Film. Interessanterweise, also Ironie des Schicksals.
Das waren doch aber auch ganz kurz bei Spider-Man Into the Spider-Verse eine ganze Gruppe an Regisseuren, die da zusammengearbeitet hat. Ne?
Drei Regisseure, genau.
Ja. Genau, also ich meine, dass Lord und Miller da auch mit Regisseure waren, aber auf diesem Call-Sheet darf doch auch immer nur einer stehen als Regisseur, es sei denn, du bist eingetragenes Regie-Duo, da gibt es doch ganz komische Regelungen von der Hollywood
ja, gibt Regel es. Da. Aber tatsächlich bei Spider-Verse sind es drei und Phil Lord sind als Produzenten und einer von beiden ist als Autor dabei.
Ja, okay.
Meine ich, aber es ist total der Lord und Miller-Film. Ja, der ist richtig gut übrigens.
Oh ja, der ist wirklich sehr, sehr toll. Auf jeden Fall lohnt sich viel mehr als Playmobil, der Film.
Ja.
Und was ich auch gelesen habe, ist, dass ja scheinbar das Studio, als der Film fertig war, der Playmobil-Film fertig war, sich nicht ganz so sicher war, ob sie da einen Hit an der Hand haben oder nicht. Und der Film wurde zunächst in Europa rausgebracht, bevor er in Amerika rausgebracht werden sollte. Und da hat sich aber schon abgezeichnet, dass das Ganze jetzt nicht so erfolgreich wird. Und als er dann in Amerika rauskam, haben sie einen Deal gemacht, dass die Kinotickets nicht 8 Dollar aufwärts kosten sollen, sondern man konnte in Amerika diesen Film für $5 gucken, was ein extrem niedriger Preis ist. Und trotzdem
überall, ne?
Überall
der gleiche Preis, ja.
Und trotzdem haben ihn extrem wenig Leute geguckt. Das ist ja.
Weißt du warum? Warum?
Wie geil ist das denn?
Weil die haben den in den USA vom Juli auf Dezember immer wieder nach hinten verschoben. So quasi wie der James Bond in der Corona-Pandemie, nur ohne Corona-Pandemie. Und sie haben insgesamt in den USA nur 3 Millionen für Werbung ausgegeben. Bei einem 75 Millionen Dollar
Film. Das ist Wahnsinn. Ja, die müssen nicht mal wirklich dran geglaubt haben. Es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Also
Wer mir tatsächlich jetzt komplett unironisch leid tut, ist der Regisseur, weil der sehr sympathisch rüberkommt und sehr motiviert war und über 300 Kinder interviewt hat, um zu wissen, wie man Playmobil-Film macht, wie die mit, also der scheint das wirklich mit ganzem Herzblut gemacht zu haben.
Ja.
Und ich vermute, hier hat das Studio irgendwie reingeredet oder es ist einfach, ich weiß nicht. Das ist nämlich ein Disney-Veteran, der unter anderem bei Frozen war der Head of Animation, der heißt Lino Di Salvo. Und einer der jüngsten Disney-Animators, Animateure, wie sagt man das im Deutschen? Animatoren? Und jemand, dem man eigentlich nicht so einen Flop wünschen würde.
Mm.
Aber um wieder witzig zu sein und zu den witzigen Sachen bei diesem Film zu kommen, der Film hat eine der besteditiertsten Wikipedia-Seiten, die ich, wie ich es bei den Red Cliffhangers fast noch nicht gesehen habe. Das ist jetzt für die Zuhörer vielleicht, man muss sich das vorstellen, normalerweise bei so einem Film zur Vorbereitung lese ich die Wikipedia-Seite und da sind 2, 3 Absätze und dann muss ich irgendwie Interviews und ganz viel durchlesen, um irgendwie Infos über den Film zu kriegen, weil das immer so kleine Sachen sind. Dieser Film hat so eine riesige, gut editierte Wikipedia-Seite wie ein Star-Wars-Film oder einen Kult-Film oder einen Coen-Brüder-Film. Hat eine ganze Sektion über Themes and Style. Und beim Release einen kompletten Absatz mit Erscheinungsdaten, weil der überall in der Welt zu einem anderen Datum rausgekommen ist.
Ja, Wahnsinn. Da sind die 3 Millionen reingeflossen in den Wikipedia-Artikel.
Ich denke, dass, also ich habe mir teilweise echt gedacht, dass das muss irgendwie die Production Company sein, die diesen Wikipedia-Artikel editiert.
Ich habe ja auch schon mal darüber nachgedacht, ob ich uns einen Wikipedia-Artikel schreibe oder bei den Directives unseren Podcast reinsetze. Dann habe ich mich aber ein bisschen zu sehr schlecht gefühlt, das zu machen. Wenn sich da jemand anderes zu Beruf führt, bitte.
Ja, gerne, schreibt über uns. Weitere Fun Fact, der Film hat bei einem französischen Animationsfestival Premiere gehabt. Die Leute sind rausgegangen reihenweise.
Boah.
Was einfach heftig ist. Und es gibt so ein Interview mit dem Regisseur kurz davor, wo er total nervös ist und total happy noch. Und dann wird der Film gezeigt und dann, ich weiß es nicht, er tut mir so leid.
Okay.
Und habt ihr den Trailer gesehen, den ich euch geschickt habe?
Ich dachte, ich hätte ihn schon gesehen. Ist es ein anderer?
Doch, ich habe ihn gesehen.
Ich habe ihn gesehen. Ist dir irgendwas daran aufgefallen, was komisch vielleicht ist, wenn du den Film gesehen hast?
Ich dachte nur irgendwie, als wäre es ein anderer Film, der da beworben wird.
Die haben es so geschnitten, als wäre Daniel Radcliffe die Hauptfigur.
Wahrscheinlich, weil sie erkannt haben, dass Rex Dasher das Coolste an dem Film ist.
Die haben zwei komplett unterschiedliche Trailer-Kampagnen gehabt. Eine, die den Film verkauft und eine, die einen Film mit Daniel Radcliffe verkauft, der dieser Film nicht ist.
Ach, witzig, ja. Ich gucke auch gerade rein.
Es ist quasi die 10 Minuten auf absolute Länge gestreckt. Es ist einfach so seltsam, wie diese, also, ach genau, und die haben es dann auch noch rausgebracht, also kurz nachdem Frozen 2 war und kurz bevor der letzte Star Wars kommt. Also auch absolut schlechtes Datum dafür. 18% auf Rotten Tomatoes oder so. Ja, 18% auf Rotten Tomatoes.
Prädikat wertvoll.
Prädikat. Gibt es eine Liste, welche Filme dieses Prädikat haben? Deutsche Film und Medien. Filme mit Prädikat wertvoll. So. Weihnachten im Zaubereulenwald. Zum Beispiel.
Ah. Okay.
Was sind das für Filme? Es sind 723 Seiten. Filme mit Prädikat. Okay. Das war quasi alles jetzt im Schnelldurchlauf an völlig verrücktem Content. Also tatsächlich einen Disney-Typ dafür angeworben und dann aber das auf so vielen Ebenen so in den Sand gesetzt.
Ich glaube immer noch, da steckt eigentlich ein guter Film drin, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn man einige Schauplätze rausnehmen würde, wie zum Beispiel die Westernwelt oder auch das mit den Wikingern einfach ein bisschen kürzer machen würde, wenn man vielleicht was daran ändern könnte, wie er entführt wird, vielleicht eine halbe Stunde rausschneidet. Es könnte ein kurzweiliger, unterhaltsamer Film oder vielleicht so eine Miniserie sein. Dazu müsste meiner Meinung nach der Anfang ein bisschen näher noch an Anya Taylor-Joy gestaltet sein, dass man noch ein bisschen mehr ihre Emotionen mitfährt. Ich finde, da ist auch die Kamera irgendwie noch ein bisschen zu weit weg von ihr. Ich glaube, dann könnte das eigentlich ganz okay sein. So scheitert es halt leider auf vielen Ebenen.
Wahrscheinlich halt, ne, ist der Teil der echten Welt auch nicht so gelungen, weil halt Lino Di Salvo, der Regisseur, halt ein Animator ist, also ein Animation-Typ. Der macht nicht viel in echt. Wahrscheinlich das erste, was er in echt je gefilmt ist, ist sein erster Film. Ja, nein, ich finde ihn tatsächlich auch nicht so katastrophal, wie er gemacht wird. Ich finde, da sind so, es sind halt so viele Tropes drin, aber es sind halt auch Tropes, die eigentlich funktionieren normalerweise. Und wenn man die halt ein bisschen mehr Feintuning, vielleicht nicht direkt am Anfang die echte Welt stellen, der Lego-Film macht das ja genial, dass das erst nach dem kurz vor Ende ist. Gut, dann wäre es noch näher da dran, aber das wird auch besser funktionieren.
Aber du siehst auch keine Gesichter oder so von echten Menschen. Deswegen ist der Film auch noch zeitloser, der Lego-Film.
Du weißt schon, dass der Twist am Ende ist, dass das Ganze quasi echte Menschen waren.
Was, ja, aber sieht man die wirklich?
Weißt du nicht mehr die 10 Minuten mit Will Ferrell und dem Kind?
Das ist ganz am Ende, Epi. Also mir blieb auch ganz was anderes in Erinnerung auf jeden Fall, aber ganz am Ende hast du Will Ferrell und den Sohn.
Und dann halt so, dass die ganze Geschichte halt diese Vater-Sohn-Geschichte eigentlich war. Und
ja, stimmt.
Ja. Aber dann kennst du die Charaktere auch schon, weil du halt, ne, die alle anderen Charaktere sind dann Aspekte dieser zwei Charaktere und es ist eine Charakterisierung schon da.
Aber, ja, gut, okay. Ich mag das ja immer nicht, wenn echte Menschen in solchen Filmen auftauchen, weil sie dadurch extrem altern.
Ja, wobei ich es im Lego-Film tatsächlich genial finde, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch, aber ich weiß nicht, ich finde, man hätte es besser machen können, wenn man die Gesichter nicht gezeigt hätte.
Ja gut, dann hast du die Emotionen. Egal, das ist nicht das Thema. Das ist für eine andere Episode.
Ich finde das immer irgendwie ganz blöd. Das hat mich schon bei den Werner-Filmen immer extrem genervt. Und ich finde so bei Toy Story, das ist irgendwie, das altert besser. Das sieht irgendwie zusammen, das passt irgendwie alles besser zusammen.
Man kann es echt schnell verkacken. Also es kann echt sehr schnell sehr komisch sein. Und ja, klar, doch, nein, ja. Habt ihr noch was zu dem Film zu sagen? Meghan Trainor kann nicht schauspielern.
Ach, das kann man auch so
fand
nicht
sie
sagen.
Ich fand sie tatsächlich richtig sympathisch.
Muss doch, also ist es auch nur ihr Sprechschauspiel.
So überbetont und...
Ich fand das gut.
Katastrophal.
Es war halt auch wirklich jetzt keine sehr schöne Szene für sie, ne? Diese Wunschfee, alles spielt sich auf einer Ebene ab.
Ja. Weißt du, was die Szene noch schlimmer gemacht hat? Was
denn?
Dass sie nicht schauspielern kann.
Ach so, ja.
Hä? Ich finde, dass sie schauspielern kann. Ich finde, das hat sie gut gemacht.
Ja, weil du Fan bist. Fanboy.
Ich finde diese Stelle, wo sie sagt, I'm amazing. Das fand ich richtig gut.
Da hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr draufgehen können, ne? So eine Fee, die sich total super findet oder sowas.
Es sind halt langweilige Figuren irgendwie.
Ja.
Denn niemand interessiert sich für diese Figuren, wie sich auch niemand für diesen Film interessiert.
Okay, sollen wir zu unserem Abschlussurteil kommen? Das hatten wir noch nicht. Du musstest, glaube ich, doch hin und her schneiden. Wobei wir haben alle eigentlich, glaube ich, diesen Film nicht weiter angefangen.
Ach so, ja. Wir haben ja schon, also ich habe ja schon während der Folge versucht anzufangen, so ein bisschen zusammenzufassen, für wen der Film ist. Und da bleibe ich einfach bei. Also guckt diesen Film, wenn ihr den Lego-Film noch nicht gesehen habt, wenn ihr gerade in einer Anya Taylor-Joy-Phase seid, wenn ihr Kind oder Kind geblieben seid, wenn ihr, vielleicht wenn es euch nicht ganz so gut geht und ihr braucht gar keinen sehr anspruchsvollen Film, nein, im Gegenteil, ihr wollt einen sehr anspruchslosen Film. Wann werde ich gemeint? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn ihr dann aber den Film mochtet, dann guckt euch vielleicht mit ein, zwei Tagen Pause den Lego-Film an und genießt den aber mal so richtig.
Guckt den Lego-Film. Guckt den Lego-Film 2, guckt Lego Batman. Das ist meine Rezension.
Echt gute Rezension. Und Epi? Epi?
Macht ihn an für eure Kinder, die unter 6 Jahre alt sind. Die werden den wahrscheinlich gut finden, weil die alles gut finden. Guckt es euch auf gar keinen Fall an.
Okay.
Wie viele Filme aus Dan Radcliffes Karriere habe ich gerade so überlegt, wie viele von denen würde ich absolut nicht empfehlen?
Bei mir wären es 2, 3, tatsächlich.
Naja, das ist auch eigentlich eine ganz gute. Bei mir wären es wahrscheinlich mehr. 10, ungefähr 10.
10, oh krass.
Also würdet ihr sagen, der Film ist schon auf euren schlechtesten 5 Filmen?
Das war ich eben am Überlegen, aber
ja, ich vielleicht.
Bin mir nicht sicher, ob er es da drauf schafft, tatsächlich. Da gab es Sachen, die mich mehr gestört haben.
Der Kurier.
Der ist definitiv da drauf.
Ja, wir machen hier gerne auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar haben wir neulich einen etwas aufwendigeren Videostream gemacht. Wir organisieren jedes Jahr das Bünder Kurzfilmfestival, ein wunderbares lokales Festival in Ostwestfalen, das jährlich stattfindet, bei dem Amateurfilmer wie aber auch Profifilmer Kurzfilme einreichen können bis 5 Minuten Länge. Jedes Jahr gibt es ein vom Publikum gewähltes Thema, zu dem man Filme einreichen kann. Geldpreise gibt es zu gewinnen, Publikumspreise, Sachpreise gibt es zu gewinnen. Eine wirklich schöne, schöne Sache, bei der wir damals auch unsere Filmanfänge hatten und nach wie vor gerne, gerne mit dabei sind, mittlerweile eben als Organisatoren. Und aufgrund von der ganzen Corona-Situation her konnte unser geliebtes Festival letztes Jahr im Dezember nicht stattfinden. Normalerweise findet es in einem schönen Kino statt, einem schönen alten Kino statt. Wir haben es erst verschoben, gehofft, dass wir es noch durchführen können, ging aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen Livestream aus diesem Festival gemacht und sind losgezogen, haben kurze Einspieler aufgenommen und das Ganze kann man sich noch im Nachhinein angucken auf dem YouTube-Kanal vom Bünder Kurzfilmfestival. Also gebt bei YouTube ein Bünder Kurzfilmfestival und dann könnt ihr Appy und mich sehen, wie wir so ein bisschen durch den Abend moderieren und die Filme anmoderieren. Es ist ein schöner, kurzweiliger Abend geworden. Macht euch ein bisschen Popcorn und guckt euch das sehr gerne an und schreibt uns, welchen Film ihr am besten fandet.
Und ihr habt das auch echt sehr gut gemacht, wenn ich das mal sagen darf.
Und wenn Henny das schon sagt, dann muss es wirklich was heißen.
Ich sag sonst nie nette Sachen zu niemandem.
Ja, würde uns sehr freuen. Guckt da mal rein, da könnt ihr ein bisschen mehr von uns sehen. Und noch besser ist natürlich, wenn ihr mitmacht beim nächsten Bünder Kurzfilmfestival. Und ihr könnt auf der Instagram-Seite vom Bünder Kurzfilmfestival, jetzt habe ich aber auch echt oft den Namen gesagt, fürs nächste Thema auch bald abstimmen. Also, YouTube, Instagram.
Bald.
Bald, ja.
Okay, wo kann man uns finden? Man kann uns bei Zeopapagei finden, da heißen wir Twitter. Nein, auf Twitter als Zeopapagei, auf Instagram als Zeopapagei4real.
Ich vergesse immer, dass wir einen Twitter-Kanal haben.
Facebook bei, ja, das die Leute auch, bei Facebook als Zeopapagei und bei YouTube, wo man jetzt als Zeopapagei und als Bünder Kurzfilmfestival kann man jetzt das Festival gucken. Nächstes Mal gucken wir ganz Akimbo.
Oh, darauf habe ich was. Darauf freue ich mich.
Das wird eine problematische Folge. Wir müssen viel über unangenehme Sachen reden.
Oh nein, warum?
Das erfahrt ihr dann.
Oh nein, das macht jetzt richtig Laune auf die Folge.
Mit dem Cliffhanger. Es ist auf Prime zu sehen. Guckt es euch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Es ist auf Prime umsonst, wenn man Prime hat. Es ist dann umsonst.
Ja, es ist umsonst auf Prime.
Geilo.
Komplett umsonst.
Es ist, als ob wir Prime-Video-Werbung machen würden. Bisher waren wirklich sehr wenig Filme auf Netflix.
Ja, weil Netflix ein Kackprogramm hat.
Oder weil Amazon Kackvorgang hat.
Schneid das raus, Eiko, oder fade an dieser Stelle aus. Amazon hat ein besseres Programm als
Netflix. Aber es hat auch sehr viele schlechte Filme.
Wir gucken diesen Trailer alle der neuen Netflix-Dating-Filme. Die Prämisse ist es echte Liebe. Und
was?
Deswegen soll man nicht erkennen, was das für Leute sind. Und deswegen haben die alle so Teufels-Make-up oder Bieber-Make-up und sind in so. Ja, weil die Eltern tot sind.